Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 343.
Es ist 5 Minuten nach 12.
Bayern 2. Zeit für Bayern.
Sie hören eine Sendung von Anja Salewski.
Nach Auskunft von UNICEF und Kinderschutzbund lebten im Herbst 2006 deutschlandweit rund 2,5 Millionen Kinder in Armut. Allein im reichen München sind es über 16.000 Kinder. Als arm gilt hierzulande, wer im Monat mit weniger als der Hälfte des durchschnittlichen Nettoeinkommens auskommen muss. Bei Mehrpersonenhaushalten heißt das mit weniger als 465 Euro pro Kopf. Betroffen sind vor allem Kinder von Alleinerziehenden, von Langzeitarbeitslosen, aber auch von Niedrigverdienern in Berufen mit geringer Qualifikation. Damit ein Schulkind lernen kann, braucht es zuerst einmal einen vollen Magen, also wenigstens ein kleines Frühstück. Dazu ein Pausenbrot zum Mitnehmen, damit die Zeit bis zum Mittagessen nicht so lang wird. Inzwischen gibt es überall in München zahlreiche Mittagstische, die kostenlos eine warme Mahlzeit an Kinder ausgeben. Etliche finanzieren sich durch Spenden. Ein Beispiel: das multikulturelle Jugendzentrum im Münchner Westend. Dort kommen Tag für Tag rund 30 Kinder nach der Schule hin, um zusammen zu kochen und zu essen. Finanziert wird das von dem Verein Spontane Kinderhilfe. Auch die 8 Jahre alte Mira geht oft zum Essen ins Jugendzentrum. Ihre Eltern arbeiten beide. Und wie es aussieht, müssen die Kinder tagsüber den Haushalt selbst managen. Mira hat 5 Geschwister.
Wir müssen die jeden Tag aufpassen. Die machen immer dreckig im Zimmer und wir müssen immer putzen. Deswegen müssen wir immer die aufpassen, dass die keinen Dreck machen oder was kaputt machen.
Wer sorgt sich denn um das Mittagessen zum Beispiel?
Meine große Schwester.
Wie alt ist die?
11.
Der Mitbegründer des Vereins, Andreas Hannemann, weiß, dass viele Eltern nicht in der Lage oder nicht willens sind, sich um ihre Kinder zu kümmern. Gemeinsame Mahlzeiten gibt es dort offensichtlich immer seltener.
Es ist tatsächlich so, dass viele Kinder hier zum ersten Mal am Tag was zu essen bekommen, gegen 1 Uhr Mittag. Und dann im Prinzip wissen wir nicht genau, wie es dann am Abend bei den Kindern zu Hause aussieht. Also viele Familien legen da scheinbar keinen großen Wert drauf, dass ihre Kinder sich gesund ernähren. Dass die Kinder eben in der Früh nichts zum Frühstück bekommen, dann eben hungrig in die Schule gehen, zum Teil nicht mehr warme Winterkleidung haben, das haben wir auch festgestellt, wo also die Kinder relativ in einer lieblosen Atmosphäre aufwachsen.
Langzeitarbeitslosigkeit, Alkohol- und Drogenmissbrauch, aber auch psychische Krankheiten sind häufige Ursachen. Da fehlt dann die Energie, um den Kindern Frühstück und Pausenbrot zu richten. Es kommt vor, dass ein Kind sich am Wochenende mit einer Chipstüte und ein paar Schokoriegeln begnügen muss. Kein Wunder, dass viele der etwas älteren Kinder mit Messer und Gabel nichts anfangen können. Im Jugendzentrum gibt es dann etwas Nachhilfe.
Da gibt es 2 Betreuer, die in der Regel bei dem Essen mit dabei sind und die werden dann also ganz gezielt aufgefordert, die Kinder sich eben halt mit Messer und Gabel ordentlich hinzusetzen und dann wirklich wird es denn zum Teil vorgemacht, wie das funktioniert, wie man die Gabel hält, dass man die nicht ganz vorne anpackt, sondern weiter hinten und wie man möglichst die Gabel elegant zum Mund führt und es wird ihnen richtig vorgemacht und dass die Kinder sehen, wie das richtig funktioniert.
Viele Lehrer klagen inzwischen darüber, dass einige ihrer Schüler mit leerem Magen im Unterricht sitzen. Diese Kinder werden dann zappelig und unkonzentriert. Auch Waltraud Lutschitsch, Lehrerin an einer Münchner Hauptschule, hört in fast jeder Unterrichtsstunde lautes Magenknurren.
Ich habe schon mein Brot hergegeben, ich habe auch schon Geld hergegeben, damit die Kinder sich was kaufen können. Wobei arme Kinder, echt arme Kinder, nicht zugeben, dass sie arm sind. Das Einzige, was sie noch haben, denke ich mir, oder mit das Einzige, ist ihr Stolz. Und den erhalten sie sich. Und da achten wir auch besonders drauf, dass der wirklich nicht verletzt wird.
In vielen Schulen wurden inzwischen Mittagstische eingerichtet, die zu einem sehr günstigen Preis eine warme Mahlzeit anbieten. Das Problem daran ist nur, Genau die Kinder, die es am nötigsten hätten, werden von ihren Eltern abgemeldet und erscheinen nicht. In der Hauptschule im Münchner Stadtteil Fasangarten kostet ein Mittagessen 2,85 Euro. Auch das ist für viele Eltern zu teuer. Wenn Waltraud Lutschitsch die Kinder darauf anspricht, greifen sie oft zu einer Ausrede.
Dann sagen die Kinder, nee, ich mag nicht, ich brauche nichts zu essen oder ich habe keinen Hunger oder ich krieg's von zu Hause mit. Auch Eltern sagen sowas, ich gebe das meinem Kind mit, aber die Wirklichkeit zeigt dann, dass dem nicht so ist, dass sie hier schwindeln, dass es einfach der Betrag für sie zu hoch ist und somit das Kind auf das Essen verzichtet.
Umso wichtiger also, dass es an vielen Stellen in München kostenlose Mittagstische für Kinder gibt. Etwa in der christlichen Einrichtung Die Arche. In den weißen, rechteckigen Container, der am Rande des Münchner Stadtteils Moosach steht, stürmen jeden Tag an die 50 Kinder mit hungrigen Mägen. Im Esszimmer der Arche sind ein paar helle Holztische zusammengeschoben. In der Mitte steht eine große blaue Vase, aus der drei Sonnenblumen ragen. Ab 13 Uhr dürfen die Kinder reinkommen. Ein kleiner, sommersprossiger Junge verschlingt gerade einen Berg Tortellini.
Du isst hier jeden Tag?
Ja.
Was gefällt dir daran so?
Dass hier leckere Nachspeisen sind.
Erzähl mal, was gibt's hier so alles?
Obst und so Schokolade auch mal.
Also es gibt auch mal Pudding oder Apfel oder Joghurt.
Und was schmeckt dir besonders gut?
Diese bayerische Creme hier.
Genießerisch schlägt er seinen Löffel ab. Für viele Kinder ist die Arche eine Art Familienersatz. Auch wenn die Erzieher selbst betonen, dass sie sich eher als Ergänzung, denn als Ersatz verstehen wollen. Für die Kinder ist die Arche ein wahrer Segen. Denn sie brauchen nicht nur etwas, um den Hunger zu stillen. Kinder brauchen auch Zeit, Aufmerksamkeit und Anregung, um zu entdecken, was in ihnen steckt. Und um zu lernen, dass die Welt ihnen mehr zu bieten hat, als eine Tüte Chips, eine Fernbedienung und 40 Fernsehkanäle. Viele der Buben und Mädchen sind es von zu Hause gewohnt, dass sie buchstäblich vor dem Fernseher geparkt werden, damit sie aus dem Weg sind. Denn ihre Eltern haben sich aus der Erziehung ihrer Kinder ausgeklinkt, sobald es etwas unbequem wurde. Das ist die Erfahrung von Simon Schild, dem Leiter der Arche. Er erinnert sich an ein vierjähriges Mädchen, das die Eltern früher jeden Tag allein durch die Straßen streunen ließen, buchstäblich bei jedem Wetter.
Ein Kind in so einem Alter braucht natürlich noch viel mehr. Es braucht Förderung, es braucht die Familie um sich herum. Es kann den Straßenverkehr nicht abschätzen, das ist natürlich gefährlich, wenn es draußen rumläuft. Das heißt, das Kind war über weite Strecken sich selbst überlassen.
Eltern, die ihren Kindern weniger Zeit widmen als einem Haustier. Eine Ausnahme? Offenbar nicht. Nach einer Untersuchung der UNICEF klagte in Deutschland jedes zweite Kind darüber, dass seine Eltern kaum Lust oder Zeit hätten, mit ihm zu sprechen. Kinder, die nicht gelernt haben, an sich selbst zu glauben und die nicht gefördert werden, bleiben verzagt, ohne Kraft, etwas Neues zu lernen. In der Arche können die Kinder basteln und spielen. Es gibt Tanzkurse und einen kleinen Chor. Für viele Buben und Mädchen ist es eine ganz neue Erfahrung, dass Erwachsene ihnen so viel Aufmerksamkeit schenken. Simon Schild ist dankbar für die Momente, in denen mutlose Kinder plötzlich stärker werden.
Ein Mädchen, was sagt, ach, ich kann das sowieso nicht, ich kann sowieso nicht Theater spielen oder singen, und die dann völlig aufblüht im Chor und laut singt und schön singt auch und plötzlich völlig überrascht ist, dass sie sowas kann. Das ist für uns total wunderschön zu erleben, natürlich. Ja, und das gibt uns natürlich immer wieder Mut, auch dann so in der Form weiterzumachen und das zu entdecken, was auch in den Kindern drin ist.
Viele der Kinder, die in die Arche kommen, wachsen in Haushalten auf, in denen das einzige bedruckte Papier die Fernsehzeitschrift und die Bedienungsanleitung für den Videorekorder ist. Dabei wäre es gerade für die Migrantenkinder so wichtig, mit deutschen Kinderbüchern Freude an der Sprache zu gewinnen. Auch Lehrerinnen wie Waltraud Lutschitsch erleben es, dass selbst billige Taschenbücher für einige Kinder ein beinahe unerreichbares Kulturgut geworden sind.
Ein Buch ist eine Bildungschance. Unsere Kinder wachsen leider von zu Hause her mit zu wenig Büchern auf. Es wird zu wenig vorgelesen. Sie sehen nicht, dass ihre Eltern lesen. Und so versuchen wir, ihnen das näher zu bringen. Ganz toll ist natürlich, wenn man eine Klassenlektüre sich anschaffen kann. Aber dann muss jedes Kind dieses Buch sich kaufen. Und selbst wenn es ein einfaches Buch ist und es nicht so viel kostet, für die Klasse ist es inzwischen zu viel geworden. Damit ist wieder eine Bildungschance weniger.
Die Arche sammelt darum Bücherspenden, die dann an die Kinder weitergegeben werden. Simon Schild ist überzeugt, dass jedes Kind einen Lesehunger in sich trägt.
Der Hunger ist da. Ich glaube, dass viele Kinder das nach wie vor gerne machen. Jetzt ist es natürlich so, zum einen haben viele Kinder keine Bücher, in denen sie lesen können. Zum anderen teilen sich viele Kinder mit drei Geschwistern ein Zimmer. Und die Frage ist, wann man da mal in Ruhe lesen kann. Das gibt es leider dann eben auch nicht so häufig.
Jeden Nachmittag helfen in der Arche zwei Ehrenamtliche bei den Hausaufgaben. Ein kleiner afghanischer Junge brütet über einem Aufsatz und ein thailändisches Mädchen nagt am Bleistift. Nachhilfe ist für viele Kinder hier so unbezahlbar wie für andere ein eigenes Pferd. Das Mädchen kämpft sich hartnäckig durchs kleine Einmaleins.
6 mal 9 ist gleich 54. 7 mal 9 ist gleich 63. 8 mal 9 ist gleich 72. 9 mal 9 ist 81. Und 10 mal 9 ist gleich 90.
Trotz des ständigen Lärms konzentriert sich das Mädchen. Die 10-Jährige kann sich durchaus vorstellen, wo dieses kleine Einmaleins im wirklichen Leben nützlich sein kann. Zum Beispiel bei einer Kassiererin.
Also für den Beruf ist das wichtig.
Ja.
Was möchtest du denn werden später, weißt du das?
Ja, Polizistin oder Fußballerin.
Es ist ja noch ein gutes Zeichen, meint Simon Schild, wenn die Kinder irgendeine Art von Zukunftsvision haben. Denn er hat oft genug erlebt, dass ihnen das Wünschen und Hoffen in ihrem Alltag vergangen ist. Bei dieser 6-Jährigen ist das anders. Seitdem sie in der Hausaufgabenhilfe von einer Mitarbeiterin der Arche betreut wird, steht ihr Berufswunsch fürs Erste fest.
Also wenn ich mal groß bin, will ich Lehrerin sein, weil es macht halt Spaß, den Kindern was beizubringen.
Damit sich im Leben der Kinder langfristig etwas ändert, versuchen die Mitarbeiter der Arche, Kontakte zu den Eltern aufzubauen. Sie wollen vorsichtig Impulse geben und Hilfe zur Erziehung anbieten. Einige der Eltern sind dankbar dafür, weil sie einfach überfordert sind. In anderen Familien herrscht undurchdringliche Gleichgültigkeit, die für die Kinder eine schwere Last ist, erzählt die Sozialpädagogin Tabea Drechsel.
Ein Erlebnis kommt mir gerade in den Sinn, da habe ich auch ein Kind nach Hause gebracht, ein Kind, was auch erst ja, im Grundschulalter ist, 6 Jahre, wo schon, als man die Tür aufgemacht hat, gemerkt hat, dass weder die Mutter noch irgendjemand anders einfach nur sich dafür interessiert, dass das Kind jetzt wieder nach Hause kommt. Da gab es überhaupt gar keine Reaktion. Das lief alles so weiter wie vorher, der Computer lief, der Fernseher lief. Wir kamen zur Treppe hoch und die Tür stand offen, das Kind wurde weder begrüßt, noch ist irgendwas anderes passiert. Es hat sich dann selber was gesucht, womit es sich beschäftigt hat, aber das finde ich schon erschreckend. Man merkt einfach, es ist so wenig Interesse da, es wird nicht gefragt, was war heute los, was hast du heute erlebt, sondern jeder geht seinem Ding nach, ohne dass man sich wahrnimmt.
Die Gleichgültigkeit hat ihre Folgen. Nicht nur für die emotionale Stabilität eines Kindes, sondern auch für dessen geistige Entwicklung. Es gibt Kinder, deren Eltern so wenig mit ihnen reden, dass diese dann selbst im Schulalter kaum ihre eigene Muttersprache beherrschen. Petra Windisch hat so etwas im Hasenbergl erlebt.
Da habe ich einen Jungen erlebt, wo ich ursprünglich dachte, der sei Ausländer, weil er einfach keinen richtigen deutschen Satz hinbekommen hat. Er kannte keine Artikel oder hat sie völlig falsch benutzt. Bei der Sozialpädagogin habe ich gehört, dass es ein deutscher Junge ist, mit deutschen Eltern, der aber einfach so vernachlässigt wird zu Hause. Und der ist nicht dumm, dass er eben wirklich der deutschen Sprache nicht richtig mächtig ist.
Um so ein Defizit auszugleichen, bräuchte ein Kind viel Willenskraft. Doch gerade wenn Eltern schon lange arbeitslos sind, wachsen Kinder zum Teil in einer Atmosphäre völliger Apathie auf.
Ich denke mir, es entsteht einfach so eine Lustlosigkeit zu leben. Es ist kein Ziel da. Und somit kümmern sie sich immer weniger um ihre Kinder und verrichten die Aufgaben, für die sie eigentlich Zeit hätten, noch weniger. Das erfahren wir, wenn zum Beispiel ein Kind verschlafen hat. Es passiert jetzt sogar, dass sie bei einer Prüfung, bei einer Abschlussprüfung verschlafen. Das wäre früher nie passiert. Und man ruft dann an, dann schläft die ganze Familie noch. Und wenn die Kinder das so vorgelebt bekommen, dass eben nicht aufgestanden wird, dass keiner Arbeit nachgegangen wird, dass man sich gehen lässt, ist das natürlich ein sehr, sehr schlechtes Vorbild. Und die Gefahr, dass die Kinder dies dann nachahmen, irgendwie geht's ja dann auch, schon sehr groß.
Vielen Schülern ist schon in der 8. Klasse klar, dass ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz gegen Null gehen. Dann scheint bei einigen eine fatale Hoffnung auf und der Armutskreis schließt sich.
Viele unserer Schüler stürzen sich ganz schnell in irgendwelche Beziehungen, bekommen relativ häufig früh schon Kinder, um sich selber so eine heile Welt aufzubauen. Dass das dann oft schief geht, ist eigentlich schon vorprogrammiert, weil sie selber noch Kinder sind.
Ein Kind, das in einer finanziell schwachen Familie aufwächst, hat auch gesundheitlich schlechte Karten. Beispiel Übergewicht. Das ist vor allem ein Problem der bildungsfernen und einkommensschwachen Familien. Die greifen eher nach stark fett- und zuckerhaltigen Lebensmitteln aus dem Supermarkt. Obst und Gemüse kommen bei ihnen selten auf den Tisch. Außerdem wird nur selten gekocht. Petra Windisch sieht an den Kindern im Hasenbergl, dass viele von ihnen mit einem Apfel nur noch wenig anfangen können, weil sie buchstäblich das Kauen verlernt haben und weil ihnen Nahrungsmittel ohne Massen an Zucker, Fett, künstlichen Aromastoffen und Geschmacksverstärkern nicht den Geschmackskick geben.
Wenn Kinder eben aufwachsen und nie was Frisches bekommen haben oder das auch nicht gewöhnt sind, dann schmeckt es natürlich auch nicht, ne? Und das hat fatale Auswirkungen auch auf deren Gesundheit. Und wenn sie sich was kaufen, wenn sie einen Euro in die Hand gedrückt kriegen, dann natürlich was Süßes.
Viele dieser Kinder leiden unter chronischem Bewegungsmangel. Es wäre gut für sie, einen Sportverein zu besuchen. Aber Kinder aus armen Familien sind dort nur selten Mitglied.
Wer kann sich das leisten, in einen Sportverein zu schicken? Auch das kostet Geld. Wenn ein Kind zum Beispiel Judo lernen will, braucht man wieder einen Judoanzug. Selbst Fußballspielen im Fußballverein kostet auch wieder Geld.
Dicke Kinder haben weniger Selbstbewusstsein, werden schneller ausgeschlossen und von ihren Mitschülern gehänselt. Es ist nur einer von vielen Teufelskreisen der Armut, wenn diese Kinder sich dann frustriert vor den Fernseher zurückziehen und mit Süßigkeiten trösten. Oft greifen schon 11-Jährige zur Zigarette und zum Alkohol. Die Münchner Zahnärztin Anja Wunderlich sieht es fast jeden Tag in ihrer Praxis, dass Eltern kaum darauf achten, dass ihre Kinder sich die Zähne putzen. Zudem fehlt es an grundlegendem Wissen.
Es ist in der Tat so, dass in Haushalten häufig nur eine Zahnbürste für alle Familienmitglieder existiert und diese auch dann noch geschont wird, also nicht so häufig verwendet wird. Und das Problem dabei ist, dass natürlich Bakterien dann auch von Kind zu Kind, gerade auf die kleineren Kinder, übertragen werden und so Karies natürlich ansteckend ist und unter den Kindern übertragen wird.
Das Hauptproblem ist, dass die Eltern nur noch dann in die Praxis kommen, wenn ihre Kleinen akute Schmerzen haben. Nach der Behandlung lassen sie sich dann jahrelang nicht mehr blicken.
Wir hatten auch ein Kind erlebt mit einer Augeninfektion und es waren 6 Kinder zu Hause und dieses Mädel ist wochenlang mit dieser Augenentzündung rumgelaufen und ich meine, die hätte ja zum Arzt gehen können, weil sie ist ja versichert, ne? Aber die Eltern haben sie einfach nicht geschickt, so nach dem Motto, wird schon.
Es ist wenig überraschend, dass auch die seelische Gesundheit der Kinder leidet. Oft trauen sich nichts zu. So beginnt ein weiterer Teufelskreis. Denn wer lang genug nur noch vor dem Fernseher sitzt, hat auch keine Erfolgserlebnisse, die ihn stärker machen.
Die Kinder ziehen sich zurück, nehmen nicht an allen Aktivitäten teil, vielleicht auch nicht an den sportlichen, sind auch in der Schule, also melden sich wenig, nicht weil sie nichts wüssten, sondern einfach, um nicht aufzufallen. Manchmal sagen sie es sogar, dass sie sagen, naja, mich will ja keiner, ich bin ja nichts wert und so. Und ich meine, mit so einer Haltung aufzuwachsen, wie soll das werden, wenn sie 18 oder 19 sind? Also das tragen die Kinder bis ins Erwachsenenalter mit sich und das heißt, sie kommen aus diesem Kreislauf eigentlich ganz, ganz selten raus.
Viele Hauptschullehrer erleben es inzwischen, dass das vorherrschende Lebensgefühl ihrer Schüler vor allem Angst vor der Zukunft ist. Schon 13-Jährige fürchten sich vor dem schnellen Absturz, etwa an der Münchner Hauptschule im Fasangarten.
Ich habe Angst vor der Zeit nach der Schule, weil man da nie genau weiß, was auf einen zukommt. Wenn man arbeitslos wird, das kann jetzt immer sein, oder ob man in der Probezeit dann rausfliegt, eben dass man unter der Brücke landet, das ist auch eine schlimme Vorstellung, dass man dann vielleicht nicht jeden Tag was zu essen hat oder keine warmen Klamotten anhat im Winter. Davor habe ich schon Angst.
Es kann ja auch sehr schnell gehen. Dann sitzt du auf der Straße und keiner kann dir helfen.
23 Millionen Deutsche engagieren sich ehrenamtlich, darunter viele für Kinder. Wer helfen mag, kann morgen anfangen.
Sie hörten eine Sendung von Anja Salewski. Das war Zeit für Bayern. Hinweise zu den Organisationen, die in der Sendung erwähnt wurden, bekommen Sie im Internet unter br-online.de und in der Redaktion München des Bayerischen Rundfunks.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport. Die Amerikaner in Rheinland-Pfalz.
55774 Baumholder ist wahrscheinlich die amerikanischste Stadt diesseits und jenseits von Amerika. Durch die schmalen Straßen schieben sich nashorngroße Ungetüme aus Blech und Chrom mit schwarz getönten Scheiben und Verbrennungsmotoren nicht unter 8 Zylindern. Der Tankwart kann Liter in Gallonen umrechnen und nimmt im Zweifel auch Dollars. Die Speisekarten im ersten Restaurant am Platze sind zweisprachig, erst Englisch, dann Deutsch, die Zweitsprache. Normal ist in Baumholder, dass seit dem Kriegsende 1945 auf jeden eingeborenen Pfälzer 3 vom Pentagon oder einer anderen höheren Macht zugewiesene Amerikaner kommen. 4.200 zu 12.500 ist das Mengenverhältnis seit 1951, seit Günter Jendrich vom Südwestfunk aus dem Tal hinter den 7 Pfälzer Bergen reportierte.
Ein verdrecktes Ortsschild zu unserer Rechten weist auf den Ort hin, der wohl der größte Bauplatz zur Zeit der Pfalz geworden ist. Baumholder. Und wenn ich diesen Namen ausspreche, dann weiß ich, dass jedem alten Soldaten, der einmal hier war, ein Schauer den Rücken herunterläuft. Ein Schauer, der so kalt ist wie der Wind, der über den Weiher von Baumholder gegen den Hang bläst. Und an diesem Hang ducken sich die kleinen Häuser mit ihren blauen Schieferdächern und den roten Ziegeldächern an dem Hang, der jetzt von großen, neuen, modernen Gebäuden gekrönt wird. Zur Rechten ein modernes Offizierscasino, welches jetzt von den amerikanischen Offizieren bezogen worden ist. Daneben 4 fertige, große Wohnblocks, in die später amerikanische Familien einziehen sollen. Wie Pilze aus dem Waldboden, so schießen die Wohnblocks empor. 25 sollen erstellt werden.
Wir leben mit den Amerikanern.
So manches neue Geschäft ist entstanden. Fliegende Händler stehen diesseits und jenseits der Straße und bieten von der Piccolo-Schuhcreme über Zahnbürsten bis zu Andenken alles an. Es ist schon eine interessante Stadt. Was ist aus unseren Mannschaftsstuben ehemaliger Zeit geworden? Sie wurden elegante Büros mit eleganten Schreibtischen und einem hervorragenden Fußboden. Und unsere Kartoffelschälfrauen, Seelen angedenkens, wurden durch eine Vielzahl gut gekleideter Frauen und Mädchen ersetzt.
Englisch habe ich gelernt als junges Mädchen. Und zwar, als die Amerikaner damals kamen, stand der Dollar 4 Mark. Und da haben wir sind wir putzen gegangen. Und dann habe ich Englisch gelernt. Ich kam dann hin, da habe ich Zettel gehabt und Kulé oder Bleistift und jedes Wort, wo ich gehört habe, habe ich dort aufgeschrieben. Und ich habe dann in 4, 5 Jahren, wo ich bei denen gearbeitet habe, schön Englisch gesprochen. Meine Kinder, mit denen habe ich dann immer Englisch geschrieben und gesprochen. Und die haben immer gesagt, Mama, du sprichst Englisch, ohne vorher zu überlegen, was das heißt in Deutsch. Aber ich konnte das damals einfach. Ich war dann in einem Beruf, wo ich das auch brauchen konnte, im Lebensmittelgeschäft. Und Amerikaner hat man ja immer.
Als die Amerikaner Atomwaffen nach Deutschland schafften, um dem Russen in Moskau die Zähne zu zeigen, da wehte ein Hauch von Friedensbewegung sogar über die sanften Hügel der Pfalz und durch Baumholder.
Da war für viele die amerikanische Stationierung ein Feindbild, auch hier in Rheinland-Pfalz. Mit dem Fall der Mauer hat sich auch da im Bewusstsein vieles verändert und dann irgendwann ist uns auch in der Regierungsverantwortung sehr bewusst geworden, was amerikanische Stationierung neben der Nachbarschaft, neben der Freundschaft auch wirtschaftlich bedeutet. Und ich glaube, wir haben unseren Ausgleich wirklich schnell gefunden.
Der auf Ausgleich bedachte einstige Jungpolitiker ist Roger Lewens und er hatte seit den friedensbewegten, vielleicht sogar anti-amerikanischen 80ern immerhin zum Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Innenministerium gebracht. Millionen deutsche Steuergroschen stecken sie in die Pfalz, um es den Truppen aus Übersee nett zu machen. Denn wo sie dir schöne Häuser bauen, da lass dich ruhig nieder. Der Dollarkurs erholt sich wieder und jeder Dollar zählt, sagt der Bürgermeister von Baumholder.
Also es geht auf jeden Fall in guten Millionenbetrag rein, ja, also zweistelliger Millionenbetrag, wenn man alles zusammenzählt, also jetzt nicht nur das 650, 700 Beschäftigte in der amerikanischen Liegenschaft sind, die ja riesengroß ist. Also so, es ist eine schon große Summe. Ist ja auch einer der Gründe gewesen, warum wir auch darum gekämpft haben, dass der Standort hier bleibt. Aber nicht nur deswegen, sondern eben auch, weil wir es gewohnt sind, dass der Amerikaner zu unserem Stadtbild gehört.
Manchmal ist er aber auch weg, der Amerikaner. Denn von Baumholder aus schickt die US-Armee ihre Jungs in den Irak. Und es kommen nicht immer alle zurück zu ihren Familien, die in der Pfalz bleiben müssen und um die sich die Pfälzer kümmern.
Jetzt, da die zweite Brigade im Einsatz ist im Irak, über einen Zeitraum von 15 Monaten, haben wir von Seiten der Stadt ein Betreuungsprogramm gemacht und führen das durch für die Familien. Das ist natürlich immer nur symbolisch gesehen, weil wir können nicht mehrere Tausend immer gleichzeitig einladen. Aber letztes Wochenende zum Beispiel hatten wir bei uns in unserem Stadtwald an einem Waldhaus hatten wir ein gemeinsames Grillen, um einfach den Familien, den Müttern, die ja noch da sind, vorwiegend und den Kindern mal was anderes zu zeigen.
Mancher denkt an die vielleicht beste Zeit, die die Amerikaner und die Pfälzer zusammen hatten. Die beste Zeit, das waren die frühen 90er Jahre, als es für ein paar Jahre eigentlich keinen Feind mehr gab. Der Ostblock war ganz einfach implodiert, die Militäruniformen wirkten wie folkloristische Kostüme, in Washington regierte Bill Clinton. Doch auch das ist schon wieder Geschichte.
War ein entscheidendes Datum. Danach sind sie in allen Liegenschaften, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und weltweit hingegangen und haben eben mehr Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Hat dazu bei uns im Baumholder geführt, dass sie einen Zaun errichtet haben um ihre Liegenschaft, der vorher zwar auch da war, aber viel kleiner und konnte einfach überwunden werden. Heute haben sie Kontrollen, Eingangskontrollen, ganz scharfe. Mit einem rein deutschen Pass, ohne irgendeinen Grund zu haben, kommen sie in die Liegenschaft nicht rein. Ja.
Und die Amerikaner kommen nicht mehr gerne raus aus ihren schwer befestigten, schwer bewachten Housing Areas und Kasernengeländen, wo es eigentlich alles gibt, was der amerikanische Mensch zum Leben braucht. Supermärkte und Kinos, Sportstudios und Grünflächen, Schulen und Kirchen. Amerika hat sich auch in der Pfalz eingeigelt. Und die Pfälzer sagen, kommt her zu uns, wir mögen nicht nur eure Dollars, wir mögen auch euch, denn ihr seid doch unsere Amerikaner seit 60 Jahren.
60 Jahre kann man sagen, wo die Amerikaner jetzt da im Baumholder sind, ne? Und dann ist das automatisch, heißt das uns, unsere Amerikaner, weil wir kennen es ja gar nicht anders, wie unser Sohn, der kennt es ja gar nicht anders, als wie die Amerikaner waren immer da. Nicht wie wir haben sie kommen gesehen, die Amerikaner, ja, mit ihren großen Panzer. Da haben wir gestaunt mit den großen Panzer, wenn die kamen und sind durch die Stadt gefahren. Ja, aber die Jungen da, die kennen es ja gar nicht anders. Die wissen nur, die Amerikaner sind da. Und dann heißt es halt eben unsere Amerikaner.
Christoph Gehring berichtete,